Audiodeskriptive Einführung zu Übergewicht, unwichtig, Unform. Ein europäisches Abendmahl von Werner Schwab. Willkommen zur Einführung der Audiodeskription für das Stück Übergewicht, unwichtig, Unform von Werner Schwab. Rike Süskos Inszenierung in drei Akten dauert etwa 1 Stunde und 15 Minuten. Premiere war am 6. Oktober 2023 am Staatstheater Nürnberg. Regie Rike Süsko. Bühne Mirjam Stengel. Kostüme Sabine Bosshardt. Dramaturgie Klaus Misbach. Musik Philipp C. Meyer. Trampolintrainer Yannick Meyer. Lichtdesign Paul Griel. Mit Julia Bartholomä, Sohel Boromant, Joshua Kliefert, Katharina Korschat, Matthias Lukai, Paula Jane O'Mara, Elina Skolnick, Sascha Tuxhorn, Sascha Weiß und Philipp C. Meyer. Übergewicht, unwichtig, Unform ist zum diesjährigen 61. Berliner Theatertreffen eingeladen. Eine unabhängige Jury wählte aus über 600 Premieren der aktuellen Spielzeit 10 bemerkenswerte Inszenierungen aus. Die 10 Produktionen reisen von ihren jeweiligen Ursprungstheatern nach Berlin und werden im Haus der Berliner Festspiele sowie an anderen Berliner Bühnen aufgeführt. Rike Süskos Stück zeigt die Volksbühne, deren Saal fasst 824 Plätze. Hinten zieht sich ein Rang über die gesamte Breite. Leicht bogenförmige Sitzreihen bilden eine ansteigende Tribüne. Das Polster der Klappstühle ist hellrot bezogen. Repräsentativ sind die Holzvertäfelung der Saalwände sowie ein aufwendiger Deckenkronleuchter, dessen Glaspartikel zu zarten Blütenblättern geformt sind. Ein schwarzes Portal rahmt die Bühne ein. Der einsehbare Teil der Bühne hat eine Breite von ca. 15 Metern, eine Tiefe von 20 Metern und eine Höhe am Portal von 9 Metern. Das Staatstheater Nürnberg zum Stück. 6 StammgästInnen, sogenannte gescheiterte Existenzen und eine Wirtin philosophieren in einer Kneipe über das Menschsein. Schwein D. und Hasi sind ein Paar mit ausgeprägtem Kinderwunsch. Der primitive Karli schlägt seine Frau, die verblühte Schönheit Hertha. Dazwischen versucht der Pädagoge Jürgen als intellektuelle Spitze der Runde die Humanität aufrechtzuerhalten, während Fotzi sich durch das Zeigen ihres Unterleibs Kleingeld für die Musikbox verdient. Beobachtet werden sie von einem namenlosen schönen Paar, das sich an den göttlichen Idioten voyeuristisch weidet. Die Situation eskaliert. Der 1994 früh verstorbene Grazer Autor Werner Schwab war in den 1990er Jahren der Shootingstar der Theaterszene. Er zeigt in Übergewicht, unwichtig, Unform, wie Leute von der Sprache getrieben werden, sich verrenken und an ihr zerbrechen. Hinter feiner Sprachkunst und entlarvender Komik wird ein tiefer Riss in unserer Gesellschaft deutlich. Werner Schwab, Sprache und Stil. Übergewicht, unwichtig, Unform wurde 1991 am Schauspielhaus Wien uraufgeführt. Das Stück zählt zu Schwabs 4 Fäkaliendramen und der Name ist Programm. Schwabs als schwabisch in die Literaturgeschichte eingegangene Sprache ist vulgär. Die Dialoge sind geprägt von sinnfreiem Trash-Talk. Es wird betrunken philosophiert, einander wüst beleidigt und begrapscht, sogar geschlagen. Auf dem Internetportal für Theaterrezensionen Nachtkritik schreibt Wolfgang Reitzhammer: Im Gegensatz zum frühen Handke ist Schwabs Anliegen nicht die Beschimpfung des Theaterpublikums. Er wirft den Zuschauern unkommentiert Fäkalien aus einem unbekannten oder verdrängten Alltag vor die Füße. Dass Übergewicht, unwichtig, Unform nichts für schwache Nerven ist, findet wohl auch das Staatstheater Nürnberg selbst, das die Inszenierung aufgrund expliziter Darstellungen von Gewalt und Sexualität erst ab 18 Jahren empfiehlt und auf seiner Website einen Hinweis auf sensible Inhalte verlinkt. Die Figuren. 9 DarstellerInnen spielen 6 StammgästInnen, die Wirtin sowie das schöne Paar in wechselnden Rollen. Jede Person verkörpert 2 Figuren. Der Wechsel in die jeweils andere Rolle findet zwischen Akt 2 und 3 statt. Anfangs spielt beispielsweise Julia Bartholomä Karli, später Hertha. Sir Heilbromant zunächst Schweindi, später Jürgen. Und Katharina Korschat erst die Frau des schönen Paars, also sie, später Schweindi. Jede Rolle hat ein eigenes Kostüm. Wer allerdings darin steckt, ist nur an den Körperformen der Neun zu erkennen. Bei den Kostümen handelt es sich um extrem aufwendige Spezialanfertigungen aus Ganzkörperanzügen mit vor dem Oberkörper getragenen Puppen aus Lackleder. Alle stecken in hautengen Ganzkörperanzügen aus Elastan. Sie haben sturmhaubenartige Kopfteile, die das Haar vollständig bedecken und nur die Augen und Münder aussparen. Über das Aussehen der SchauspielerInnen erfahren wir somit so gut wie nichts. An den Köpfen, Oberkörpern, Armen und Händen sind die Einteiler Ferkelfarben, ab der Taille burgunderrot. Vor dem ebenfalls burgunderroten Bühnenhintergrund verschwinden die Beine optisch beinahe. Dazu haben die Neun schwarze Stiefel an. Über den Suits tragen die Figuren ferkelfarbene Oberteile aus hochglänzendem latexartigen Lackleder. Vorne sind die Oberteile als nackte Puppen gearbeitet. Sie sind mit Schaumstoff ausgestopft, haben ähnlich einer Weste Aussparungen für Kopf, Arme und Beine und werden am Rücken mit Klettverschlüssen geschlossen. Die Puppen, auch Körperchen genannt, haben speckige Bäuche mit knopfähnlichen Bauchnabeln und plumpe, schräg nach hinten abgewinkelte Beinstümpfe. Diese reichen den DarstellerInnen bis zu den Knien und erinnern in ihrer Form an Hähnchenschenkel. Um die Puppen geht es in diesem Stück. Die SchauspielerInnen tragen sie, um für sie zu spielen, ähnlich einem Marionettenspieler, der eine Marionette in Szene setzt und selbst völlig in den Hintergrund rückt. Nur sind die Puppen den Darstellenden in diesem Fall direkt vor den Leib gespannt. Die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale der Puppen sind vorrangig ebenfalls aus glänzendem Kunstleder, silbern und meist abnehmbar. Alle weiblichen Körperchen haben kreisrunde, mit Druckknöpfen und klettbefestigte Latexkissen als Brüste. Sie sind mit Styroporkügelchen gefüllt und etwa Donut groß. In die Vaginen kann man hineingreifen, sie ähneln Latexschlünden. Vulva und innere Schamlippen sind rot, die äußeren silbern. Ein schwarzer, netzartiger Rüschenstoff als Schambehaarung rahmt die Vaginen oben ein. Die Männerpuppen sind mit Silberpenissen und Hoden ausgestattet, die alle gleich durchschnittlich groß sind und schlaff herunterhängen. Alle Puppen haben hervorstehende, knallrote Brustwarzen aus mattem Kunstleder. Zu Beginn und in Akt 2 sind die Puppen komplett nackt. Die Frauen- und Männerkörperchen sind dann jeweils ununterscheidbar und anonymisiert. Die meiste Zeit aber tragen sie individuelle Kostüme, die wie die Puppen selbst fast gänzlich aus glänzendem Kunstleder bestehen. Nur wenige Details sind aus mattem Leder und Metall. Die Puppen reflektieren das oft grelle Bühnenlicht und erinnern sehr stark an fetischisierte Sexpuppen. Die Wirtin und die StammgästInnen. Die Wirtin trägt ein tannengrünes Dirndl mit grasgrüner Schürze über dem Rock. Weiße Spitze, die entlang des tief ausgeschnittenen Trachtenmieders verläuft, rahmt ihr üppiges Dekolleté. Das Mieder presst die Brustkissen nach oben und verleiht der Wirtin einen XXL-Busen. Jürgen, der Pädagoge, hat einen babyblauen Polunder mit V-Ausschnitt an. Die Ränder entlang des Vs, der Ärmel und des Saums sind dunkelgrün. Jürgen ist unten ohne, er trägt also in erster Linie seinen silbernen Latexpenis vor sich her. Er schaut durch eine schwarze Hornbrille, deren Bügel unter der Sturmhaube versteckt sind. Oft hebt er belehrend den Zeigefinger während seiner Monologe. Am extravagantesten gekleidet ist Fotzi. Am Oberleib trägt sie ein knallrotes Lackgeschirr mit kleinen Verbindungselementen aus Metall. Das Geschirr spannt sich um die zwei Silberbrüste herum. Ab der Taille hat Fotzi einen ebenfalls knallroten, sehr kurzen Tellerrock aus Organza-Stoff an, den sie immer wieder lüpft, um Kleingeld für die Jukebox zu sammeln. Unter dem Rock kommt dann die schlundartige Vagina zum Vorschein. Schweindi hat braune Latex-Lederhosen mit Haarträgern an. Das sind jene typischen Trachtenhosenträger, die vor der Brust durch einen waagerechten Riemen zusammengehalten werden und so den Großbuchstaben H bilden. Darunter ist Schweindi nackt. Hin und wieder blitzen unter dem Brustriemen die knallroten Brustwarzen hervor. Schweindi hakt oft die Daumen hinter den Hosenträgern ein und lehnt sich zurück. Schweindis Frau Hasi trägt ein pinkrotes, hochgeschlossenes Kleidchen. Es ist ärmellos, hat über dem Dekolleté einen Spitzeneinsatz mit Bübchenkragen, einen Taillengürtel und einen mehrlagigen Tellerrock. Hasi ist damit am bravsten gekleidet. Hin und wieder legt sie mädchenhaft die Hand unters Kinn und neigt den Kopf zur Seite. Der Schläger Karli trägt ein weißes, halbtransparentes Unterhemd, durch das die roten Brustwarzen hindurchscheinen. Darüber fällt eine wuchtige, vergoldete Halskette, die ihm bis zur Brust reicht. Wie Pädagoge Jürgen ist auch Karli untenrum nackt und stellt seinen silbernen Penis zur Schau. Er bewegt sich plump, grobschlächtig und spricht am derbsten. Hertha, die uns als verblühte Schönheit vorgestellt wird, hat ein mitternachtsblaues Negligé mit fliederfarbenen Rüschensäumen an. Es hat Spaghettiträger, einen langen Schlitz und ist sehr tief ausgeschnitten, sodass auch aus Herthas Dekolleté die zwei Busenkissen hervorquillen. Zwischen diesen hält ein Schleifchen die Seiten des knappen, aufreizenden Nachthemds zusammen. Oft blitzt Herthas Vagina darunter hervor. Wenn das Negligé verrutscht, entblößt auch Hertha die knallroten Brustwarzen. Das schöne Paar. Die zwei unbekannten Schönen werden nur sie und er genannt. Auch diese beiden tragen die ferkelfarbenen Ganzkörperanzüge mit Sturmhauben. Sie und er treten in festlichem Partnerlook auf. Ihre Kostüme bestehen aus schwarzem, samtigem Stoff, der großflächig mit Verstreichpailletten bestickt ist. Das bedeutet, dass die Pailletten vorne und hinten jeweils unterschiedlich farbig sind, in diesem Fall schwarz und pink. Im Bühnenlicht schimmern die Partikel grünlich. Sie trägt ein ärmelloses, bodenlanges Abendkleid mit V-Ausschnitt aus diesem Material, dazu lange schwarze Handschuhe. Er aus dem Paillettenstoff ein edles, langes Sakko mit breitem, schwarzem Kragen, weißem Hemd, schwarzer Fliege und schwarzer Anzughose dazu. Im dritten Akt treten die beiden ebenfalls mit Latexpuppen vor den Körpern auf. Auch ihre haben die ferkelfarbenen Hähnchenschenkelbeine. Die Bekleidung ist dann den unförmigen, wattierten Körperchen angepasst. Ihr Kleid ist entsprechend kürzer. Sein Sakko wird zur Weste, die Anzughose zu Shorts. In Akt 3 grenzt sich das schöne Paar nur noch durch die elegante, aufeinander abgestimmte Paillettengarderobe von den anderen ab und fügt sich gut ein in die stummelbeinige Kneipenrunde. Die Bühne. Schwabs Stück spielt in einer Spelunke. Optisch, akustisch und ästhetisch ist Süßkos Interpretation dieses Ortes jedoch irgendwo zwischen Kirmesbude, Spielothek und Piepshow zu verorten. Die Bühne ist leer. Im vorderen Drittel, knapp 6 Meter vom Bühnenrand entfernt und frontal zum Publikum, befindet sich eine schwarze Wand, die die gesamte Bühne einnimmt. Mittig in diese Wand ist ein geschlossener, pechschwarzer, waagerechter Schlitz von 6 Metern Breite eingelassen. Dieser wird von einem breiten Wulst aus mit Lackleder überzogenem Schaumstoff eingerahmt und erinnert somit an ein geschlossenes Maul. Geschwungene Nähte sind in den Wulst eingestickt und verleihen ihm etwas lippenartig Fleischliches. Kleine Deckenstrahler über dem Publikum werfen zu Beginn weißliches Licht darauf und bringen den schwarzen Latex an einzelnen Stellen zum Glänzen. Wenn das Stück beginnt, öffnet sich der Wulst. Zum Vorschein kommt ein breiter, aber niedriger Guckkasten mit burgunderroter Rückwand. In diesem sind die Wirtin und die 6 StammgästInnen nebeneinander aufgereiht wie Schießbudenfiguren. Der Guckkasten ist mit 6 Metern Breite gerade so breit, dass alle in einem Abstand von wenigen Zentimetern zueinander frontal zum Publikum stehen können und mit guten 2 Metern Höhe gerade so hoch, dass von den Füßen bis zu den Köpfen die gesamten Körper hineinpassen. Der Boden ist wie der Wulst aus schwarzem Latex und nur ca. 80 cm tief. Hinter dem Kneipenensemble auf derselben Ebene wie der Guckkastenboden befinden sich 2 große schwarze Trampoline mit einer Größe von jeweils 4 x 2,50 m. Zwischen ihnen verläuft ein schmaler, einen halben Meter breiter schwarzer Steg. Beide Elemente sind vom Publikum aus kaum wahrnehmbar. Die Kneipenrunde verdeckt die Sicht darauf. Die Figuren lassen sich immer wieder mit geradem Körper rücklings auf die Trampoline fallen und schnellen in Sekunden wieder hoch in den Stand. Sie erinnern dadurch an Stehaufmännchen. Später vergrößert sich das Maul. Der Guckkasten senkt sich etwas ab und der Wulst öffnet sich ein Stück weiter nach oben und gibt eine zweite Etage preis. Dort oben auf dem Kasten diniert das schöne Paar an einem runden Tisch. Ähnlich einer Dachterrasse hat der Bereich ein Geländer zum Publikum hin und ist nach oben offen. Sie steht seitlich links mit einem Mikrofon am Tisch, er rechts. Der Tisch ist üppig mit Lebensmitteln bestückt. Genauer mit 3 roten Paprikas, 4 bunten Frühlingszwiebeln, 2 Lauchstangen, 4 Bananen, einer Schale Himbeeren oder Erdbeeren, einer Scheibe Melone, einer Grapefruit, einer Packung roter Trauben, 2 Granatäpfeln, 2 Tüten Nachos und einer Packung Nudeln, nämlich Penne. Dazu kommen eine Flasche Sekt und 2 Sektgläser. Außerdem dient ein großzügiger Korb mit Plastikobst und Gemüse der optischen Vervielfältigung der vorhandenen Snacks. Die essbaren Utensilien sowie einzelnes Geschirr dienen dem schönen Paar als Geräuscheinstrumentarium. Hier werden in die Mikros jede Menge schmatzender, knarrender und knirschender Sounds live und parallel zum Geschehen produziert. Größtenteils ertönen die Geräusche aus dem Off, da der Wulst die meiste Zeit nur den Guckkasten freigibt. Wenn das Maul ganz offen ist, kann das Publikum das schöne Paar beim Produzieren der Soundkulisse beobachten. Beispielsweise werden Bananen verspeist, um Schmatzgeräusche herzustellen. Fausthiebe werden generiert, indem eine halbe Paprika mit einem Nacho-Chip gefüllt und mit der Faust darin zermalmt wird. Einfaches Zerbeißen eines Nacho-Chips oder einer Nudel dient der akustischen Untermalung von Gewaltszenen mit brechenden Knochen. Für den zweiten Akt werden die Fressalien abgeräumt. Durch eine Luke links im Boden gelangt man von unten hinauf und andersherum. An schwarzen Gerüststangen, die zur Metallkonstruktion des Kastens gehören, hangeln Schweindi und Fotzi sich hinauf und erreichen die Luke. Die Stangen gehen ansonsten optisch in dem düsteren Setting unter. Requisiten. 4 Requisitenelemente spielen in Übergewicht eine Rolle. Alle 4 sind, wie die Kostüme, aus hochglänzendem Lackleder. Die Bierkrüge. Das Nürnberger Team hat den 7 StammgästInnen 7 überdimensionierte, etwa 40 cm hohe und 15 bis 20 cm breite Bierkrüge angefertigt. Sie sind nicht rund, sondern flach gearbeitet und haben weiße Böden, Griffe und üppige Schaumkronen. Ansonsten sind sie goldfarben wie helles Pils und haben Längsstreben wie klassische, wuchtige Glaskrüge. An der dem Griff gegenüberliegenden Krugseite ist innen, verdeckt vom Lacklederbezug, ein kleiner Magnet befestigt. Die Humpen werden an Metallstangen mit Magnetenden durch schmale Klappen von oben heruntergelassen. Sie hängen dann leicht schräg mit dem Griff nach unten, oberhalb der Zechrunde. Die Würste. 2 silberne Lacklederwürste kommen zum Einsatz. Auch diese sind mit einer Länge von etwa einem halben Meter übergroß, leicht gebogen und sehr dünn. Sie sind ebenso mit einem kleinen Magneten an jeweils einem Wurstzipfel ausgestattet und werden an einer Metallstange ins Wirtshaus heruntergefahren. Die Geldscheine. Ebenfalls aus silbernem Lackleder ist einer von 2 Geldscheinen. Er hat etwa DIN A4-Format. Mit neongrünen Zahlen ist die Zahl 1000 darauf geklebt. Der 2. Schein ähnelt einer herkömmlichen Banknote, wobei auch er 1000er ist und eher so groß wie ein länglicher Briefumschlag. Die Münzen. Der unsichtbare Einwurfschlitz an der linken Kassenseite für die imaginäre Jukebox wird von Fotzi mit tellergroßen lacklederbezogenen Münzen bestückt. Sie sind silbern und mittig prangt eine neongrüne 1. Zur Inszenierung. Rike Süsko folgt in Übergewicht, unwichtig, Unform, einem strengen Konzept. In ihrer brutalen Kunstwelt bewegen sich die Figuren durchchoreografiert, mechanisch, steif und marionettenhaft. Jede der staccato-artigen Regungen wird von einem signifikanten Geräusch begleitet. Wiederkehrende Bewegungen werden konsequent von ein und demselben Klang untermalt. Somit unterliegt auch die Soundkulisse der stringenten Form und wirkt automatisiert. Wenn das angeheiterte Kneipenensemble zur Musik aus der Jukebox tanzt, dann wippt es in Dauerschleife roboterhaft auf der Stelle, stets je nur ein und dieselbe ungelenke Bewegung abspulend. Es scheint, als kämen die Figuren einfach nicht von der Stelle. Diese Idee des Festsitzens wird neben dem guckkastenartigen Bühnenapparat, der nie verlassen wird und an ein Tableau vivant, ein lebendes Bild erinnert, durch drei Prinzipien zum Ausdruck gebracht. Erstens, Commedia dell'arte. In Anlehnung an die im 16. Jahrhundert entstandene Theaterform werden in Übergewicht stark überzeichnete Charaktere dargestellt. Die Figuren repräsentieren eher grobe Menschentypen denn Individuen. Persönliche Entwicklungen finden nicht statt. Der Commedia dell'arte entsprechend verhalten sich alle Figuren frevelhaft und triebgesteuert. Als Zuschauende werden wir zu VoyeurInnen, die die ausgestellten Typen betrachten wie StripperInnen in einer Peepshow. In der Tradition des 16. und 17. Jahrhunderts spielt die Inszenierung auch mit dem Motiv des Hans Wurst, einer derbkomischen Gestalt, die in vielen Komödien auftauchte. Zweitens, die Eierstocklotterie. Der US-amerikanische Investor Warren Buffett entwarf die Theorie, dass sich Zukunft und Erfolg eines jeden Menschen schon bei der Geburt entscheiden. Überspitzt, wer die Genlotterie gewinnt, lebt in Wohlstand, wer verliert, im Prekariat. Und im übertragenen Sinn, wer gewinnt, schäkert oben, verliebt wie das schöne Paar, wer verliert, säuft im Sündenpfuhl wie Jürgen, Schweindi, Hasi, die Wirtin, Karli und Hertha. Die Glückszahlen werden immer wieder neu und willkürlich generiert, weswegen die DarstellerInnen die Rollen wechseln und zwischendurch anonymisiert und austauschbar nackt vor uns stehen. Drittens, die Überästhetisierung. Künstlich übersteigert ist alles an dieser Inszenierung. Von den exzentrischen Kostümen über die markante Soundkulisse bis hin zur strengen Durchführung des stilistischen Konzepts. Auch die vielen Handgreiflichkeiten und sexuellen Übergriffe sind künstlich und stilistisch überhöht. Das abstrahiert sie vom tatsächlichen Gewaltexzess. Dieser wird dadurch abstrakt, entmenschlicht und zugleich sehr explizit. Das war die Einführung zu Übergewicht, Unwichtig, Unform. Die Hörtheaterfassung entstand durch Förderband e.V. in Kooperation mit dem Theatertreffen der Berliner Festspiele und dem Staatstheater Nürnberg. Text: Charlotte Miggel und Katrin Wirmer. Redaktion: Imke Baumann. Tonaufnahme: Haus der Kulturen der Welt, Matthias Hardenberger. Sprachregie: Imke Baumann. Sprecherin der Einführung: Nadja Schulz-Berlinghoff.